Herzlich willkommen zu Jurios Weekly, eurem Informationspodcast rund um die kuriosen Rechtsnachrichten der Woche. Das sind unsere drei Themen für diese Woche. Verwaltungsgericht Düsseldorf. Tantra-Masseur muss sich als Prostituierter anmelden. Wer haftet für Geburtsschäden des Kindes einer Soldatin? Und Initiative Freiheitsfonds, raus aus der JVA, kauft 21 Personen aus dem Gefängnis frei. Kommen wir zu unserem ersten Fall. Bei einer Tantra-Massage handelt es sich um eine sexuelle Dienstleistung. Wer sie anbietet, egal ob Männlein oder Weiblein, muss sich deswegen als Prostituierte oder Prostituierte anmelden. Das entschied jetzt das Verwaltungsgericht in Düsseldorf. Ein recht schlüpfriger Sachverhalt, der den Richterinnen bestimmt viel Freude bereitet hat. Ein Mann aus dem Kreis Mettmann bot seinen Kunden und Kundinnen Tantra-Massagen an. Deswegen erhielt er Post von der Behörde. Der Kreis Mettmann verlangte von dem Masseur, sich als Prostituierte anzumelden und regelmäßig an einer durch den öffentlichen Gesundheitsdienst angebotenen gesundheitlichen Beratung teilzunehmen. Diese Verpflichtungen sind in dem im Jahr 2017 in Kraft getretenen Prostitutionsschutzgesetz geregelt. Der Mann sah sich jedoch als Masseur und nicht als Prostituierter. Er ging deshalb gegen den Bescheid der Behörde vor und klagte schließlich dagegen vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf. Die 29. Kammer des Gerichts musste deswegen entscheiden, ob es sich bei der angebotenen Tantra-Massage um sexuelle Dienstleistungen im Sinne des Prostitutionsschutzgesetzes handelt. Und die Antwort des Gerichts fiel eindeutig aus. Ja. Zur Begründung hat das Gericht ausgeführt, bei den von dem Kläger gegen Entgelt angebotenen Massagen handelt es sich um sexuelle Dienstleistungen im Sinne des § 2 Absatz 1 des Prostituiertenschutzgesetzes, weshalb der Kläger als Prostituierter im Sinne der Vorschrift anzusehen sei. Dem Gesetz liege insoweit ein weites Verständnis von Prostitution und sexuellen Dienstleistungen zugrunde. Entgegen der Auffassung des Klägers betreffe der Zweck des Gesetzes, der unter anderem im Schutze der Gesundheit der beteiligten Person bestehe, auch auf ihn zu, da bei der in Rede stehenden Dienstleistung ein höheres Risiko bestehe, sich mit Geschlechtskrankheiten zu infizieren. Da der Frage, was unter einer sexuellen Handlung zu verstehen ist, wegen der vielschichtigen Fallgestaltung eine über den konkreten Einzelfall hinausgehende Bedeutung zukomme, hat das Gericht die Berufung beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster zugelassen. Das Kuriose an dem Fall, es ist nicht das erste Mal, dass sich die Richterinnen und Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf mit Tantra-Massagen beschäftigen mussten. Bereits im Juni 2020 musste das Verwaltungsgericht Düsseldorf der Frage nachgehen, ob es sich bei Tantra-Massagen um sexuelle Dienstleistung handelt oder nicht. Geklagt hatte die Betreiberin eines Massagesalons, der es untersagt worden war, während der Corona-Pandemie Tantra-Massagen anzubieten. Den kompletten Fall und weitere Quellen findet ihr natürlich auf jurios.de. In unserem zweiten Fall hat das Bundessozialgericht entschieden, dass die Soldatenversorgung auch Geburtsschäden des Kindes einer Soldatin umfassen kann, die auf Behandlungsfehler ziviler Ärzte zurückzuführen sind. Eine Soldatin auf Zeit wurde Ende 2006 schwanger. Die ambulante und stationäre Schwangerschaftsbetreuung einschließlich der geburtshilflichen Behandlung der Frau erfolgten nicht durch Bundeswehrärzte oder Ärztin, sondern auf Kosten der Bundeswehr durch zivile Ärzte. Auf Anraten des Truppenarztes begab sich die Soldatin im September 2007 wegen vorzeitiger Wehentätigkeiten in ein ziviles Krankenhaus. Dort gebar die Frau ein Frühchen. Nachgeburtlich entwickelte sich bei dem Sohn der Soldatin eine Hirnblutung. Seitdem leidet der Junge an Entwicklungsverzögerungen und zerebralen Anfällen. Die Soldatin stellte bei der Bundeswehr im Namen ihres Sohnes wegen des geburtshilflichen Behandlungsfehlers einen Versorgungsantrag. Dieser wurde allerdings abgelehnt, da der Junge in einem zivilen Krankenhaus von zivilen Ärzten zur Welt gebracht worden war. Die Klage vor dem Sozialgericht sowie die Berufung vor dem Landessozialgericht blieben jedoch erfolglos. Das Landessozialgericht hatte ausgeführt, dass die geburtshilfliche Behandlung in dem zivilen Krankenhaus nicht der truppenärztlichen Versorgung zuzurechnen sei. Auch fehle es an einer Wehrdienstbeschädigung der Mutter des Klägers. Diese hatte selbst keine gesundheitlichen Schäden durch die ärztliche Behandlung während des Geburtsvorgangs erlitten. Gemäß § 81 Soldatenversorgungsgesetz ist eine Wehrdienstbeschädigung eine gesundheitliche Schädigung, die durch eine Wehrdienstverrichtung, durch einen während der Ausübung des Wehrdienstes erlittenen Unfall oder durch die den Wehrdienst eigentümlichen Verhältnisse herbeigeführt worden ist. Überraschend gab jetzt das Bundessozialgericht der Soldatin und ihrem Sohn nun recht. Ein Anspruch auf Soldatenversorgung können auch die Besonderheiten der truppenärztlichen Versorgung begründen. Die geburtshilfliche Behandlung der Soldatin in einem zivilen Krankenhaus sei der truppenärztlichen Versorgung zuzurechnen, weil der Truppenarzt die Frau mangels eigener Kapazitäten in ein ziviles Krankenhaus überstellt habe. Denn grundsätzlich ist die geburtshilfliche Versorgung einer Soldatin Teil der freien Heilfürsorge für die Bundeswehr. Die medizinische Behandlung konnte mangels einer personellen und sachlichen gynäkologischen Kapazität im vorliegenden Fall aufgrund der Frühgeburt aber nur durch Zivilärzte sichergestellt werden. Dem Sohn der Soldatin steht damit ein Anspruch nach dem Soldatenversorgungsgesetz zu. Den ganzen Fall mit rechtlichen Quellen findet ihr natürlich auf jurios.de. In unserem letzten Fall weihnachtet es schon ein wenig. Die Initiative Freiheitsfonds raus aus der JVA hat nämlich 21 Personen aus den Berliner Gefängnissen freigekauft. Diese hatten dort jeweils eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen Fahrens ohne Fahrschein abgesessen. Jetzt können die Betroffenen Weihnachten im Kreis ihrer Liebsten feiern. Eine wichtige Aktion, die den Irrsinn der Ersatzfreiheitsstrafe nach deutschem Recht aufzeigt. Deutschlandweit sitzen zwischen 4.000 und 5.000 Menschen im Gefängnis, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen können, zu der sie verurteilt wurden. Im März 2018 waren es beispielsweise 4.461 Männer und 400 Frauen. Das ist einer Besonderheit des deutschen Strafrechts zu verdanken, der sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe. Diese bewirkt, dass nicht bezahlte Geldstrafen im Gefängnis abgesessen werden müssen. Die Ersatzfreiheitsstrafe ist in § 43 StGB geregelt. Darin heißt es, an die Stelle einer unerbringlichen Geldstrafe tritt Freiheitsstrafe. Ein Tagessatz entspricht einem Tag Freiheitsstrafe. Das Mindestmaß der Ersatzfreiheitsstrafe ist ein Tag. Wer also beispielsweise zu einer Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen verurteilt wird, egal in welcher Höhe, muss für 2 Monate ins Gefängnis. Selbst dann, wenn die Höhe des Tagessatzes nur 10 Euro beträgt, der oder die Betroffene also insgesamt nur zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt wurde, müssen die vollen 2 Monate abgesessen werden. Dies führt regelmäßig dazu, dass die Betroffenen ihren Job verlieren und nach den 2 Monaten in der JVA auch noch arbeitslos sind. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr. Wer arm ist, wird in Deutschland unverhältnismäßig härter bestraft. Und jede 4. Person, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt, sitzt wegen Schwarzfahrens ein. Tendenz steigend. Das geht aus dem Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Prüfung alternativer Sanktionsmöglichkeiten zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen hervor. Auf diesen Irrsinn möchte die Initiative Freiheitsfonds raus aus der JVA aufmerksam machen. In Berlin haben die Aktivistinnen und Aktivisten Anfang Dezember 21 Menschen aus dem Gefängnis befreit. Das teilt Arndt Semsrott, der Initiator der Aktion, mit. Man habe alle Frauen freikaufen können, die in Berlin wegen Schwarzfahrens im Gefängnis saßen. Dafür beglich die Initiative Geldstrafen im Wert von 28.420 Euro. Semsrott fasst das Ziel der Initiative für Jurios wie folgt zusammen. Weil Fahren ohne Fahrschein eine Straftat ist, landen jedes Jahr 1.000 Menschen hinter Gittern. Der Freiheitsfonds kämpft gegen dieses Unrecht und untergräbt das Strafsystem. Die Aktivistinnen und Aktivisten möchten laut Semsrott darauf aufmerksam machen, was für ein würdeloses und sinnloses System in Deutschland durch die Ersatzfreiheitsstrafe besteht. Sie fordern, dass das Fahren ohne Fahrschein nicht mehr als Straftat, sondern nur noch als Ordnungswidrigkeit verfolgt wird. Rechtsgrundlage für die Bestrafung ist § 265a StGB, das sogenannte Erschleichen von Leistungen. Ein Relikt aus dem Jahr 1935. Die Ironie hinter dem Paragraphen: verurteilt werden vor allem Menschen, die wenig oder gar kein Geld haben. Hier werden also gezielt Menschen am untersten Rand der Gesellschaft kriminalisiert, die sowieso schon kaum etwas zum Leben übrig haben. Gegenüber Jurios betont Semsrott, es bringt vor allem arme Menschen hinter Gittern, löst kein einziges Problem und schafft zahlreiche neue. Betroffen sind überwiegend arbeitslose Menschen, Menschen ohne festen Wohnsitz und mit Suizidgefährdung. Diese Personen fahren teils schwarz, um mit Bus und Bahn zur Arbeit zu kommen. Und genau diese Menschen trifft es dann gleich doppelt. Denn wenn sie die Geldstrafe, zu der sie mangels Geld verurteilt wurden, mangels Geld ebenfalls nicht bezahlen können, müssen sie sogar ins Gefängnis. Gleichzeitig weist die Initiative darauf hin, dass die Praxis der Ersatzfreiheitsstrafe für den Staat sogar ein Verlustgeschäft ist. Ein Hafttag kostet die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler je nach Bundesland zwischen 98 und 188 Euro. Und das pro Tag. Pro Häftling. Auch das ZDF-Magazin Royal hat bereits auf diesen Missstand aufmerksam gemacht. Die Sendung hat im Rahmen ihrer Recherche für 10.080 Euro 7 Menschen vor insgesamt 675 Hafttagen bewahrt und somit dem Staat ca. 101.250 Euro eingespart. Und wie soll es weitergehen? Die Initiative Freiheitsfonds raus aus der JVA möchte noch in diesem Dezember weitere Menschen aus den deutschen Gefängnissen freikaufen und ihnen ein Weihnachten zu Hause bei ihren Familien ermöglichen. Und das waren unsere drei Themen für diese Woche. Wir wünschen euch einen schönen dritten Advent und hören uns nächsten Freitag wieder.